Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, und heute haben wir uns mal was Besonderes überlegt, weil unsere beiden Geschäftsführer, die sind gerade in allerlei Welt unterwegs. Vor 2 Wochen waren sie in Las Vegas bei Google Next. Diese Woche waren sie auf der Money 2020 in Thailand, in Bangkok. Und wir dachten uns, die holen sich relativ viele Einblicke außerhalb Europas, was da so abgeht in der Banking-Welt oder in der Fintech-Welt. Und wir dachten uns, hey, das wäre doch auch mal spannend für uns im Podcast. Natürlich wäre es ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt auch auf die USA und auf Thailand blicken. Deshalb haben wir uns gedacht, was gibt es denn da noch für Märkte? Und sind da auf Indien gekommen und auf UK ein bisschen, aber Fokus heute wird auf Indien liegen. Deshalb freue ich mich, dass heute Dirk mit mir hier im Podcast ist. Dirk, wie viel Vorwissen hast du zum indischen Fintech-Markt?
Hallo Dennis, freut mich, dass ich gerade zu dem Thema hier auch wieder dabei sein kann. Aber ich muss dich da ein bisschen enttäuschen. Also mit großem Expertenwissen kann ich da nicht glänzen. Ich war noch nicht mal in diesem Land. Also das steht auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist, ist noch abzuhaken. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee für uns und generell für die Finanzbranche, einfach mal über den eigenen Tellerrand, wie man so schön sagt, hinauszublicken und auch mal zu gucken, was woanders auf der Welt passiert in dem Bereich. Von daher bin ich sehr gespannt. Und jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, wenn nicht ich hier der Experte bin, dann muss es noch irgendwie jemanden Dritten in der Runde geben. Und dafür haben wir uns den Lars Marco eingeladen. Hallo, grüß dich, Lars.
Hi Dirk, hi Dennis.
Hi Lars, schön, dass du dabei bist. Und Dirk hat es ja gerade gesagt, er kann nicht so mit Indien-Expertise glänzen. Ich reihe mich da ein. Ich war selbst auch noch nicht in Indien, steht zwar auch auf der To-Do-Liste bei mir. Ich war zwar in Sri Lanka, das ist in der Nähe, aber in Indien selbst war ich noch nicht. Stell dich gern einmal vor und vielleicht beantwortest du in dem Zuge auch gleich die Frage, warum du ein Indien-Experte bist, weil ich glaube, wenn man auf dein CV guckt, wird das vielleicht im ersten Moment nicht gleich ersichtlich.
Klar, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega gerne, über das Thema zu reden, weil, wie gesagt, ich mir sehr viele Themen dort angeschaut habe und glaube, gerade für uns hier in Deutschland bzw. Europa, dass es viele interessante Aspekte gibt. Kurz zu mir, Lars, ich arbeite seit knapp über 10 Jahren in der Fintech-Branche. Die ersten 5 Jahre als Teil von Figo im Bereich Open Banking, dort vor allem den Fokus auf Non-Banks gehabt. Das heißt, alle, die keine Banken gewesen sind, vor allem Fintech-Startups und andere Corporates, mit denen habe ich zusammengearbeitet und Open Banking Use Cases entwickelt. Dann 2019, als der Merger mit Finreach kam, ausgeschieden, auf die Reise begeben, neue Themen zu suchen, die mich interessieren. Bin damals irgendwie auf dieses Buzzword, damals schon Embedded Finance, gestoßen. Und seit 2020 fokussiere ich mich genau auf dieses Thema. War zwischenzeitlich auch 2 Jahre Teil einer britischen Banking-as-a-Service-Anbieter Weaver. Aber seit Ende 2022 bin ich als unabhängiger Berater im Embedded Finance-Umfeld unterwegs. Das heißt, ich helfe vor allem Firmen, Fintech-Produkte zu bauen, die im Zweifel nicht Fintech-Experten sind. Und meine Beziehung zu Indien ist eine sehr persönliche. Meine Frau kommt aus Indien. Wir haben uns damals während des Studiums, also bevor ich so in die Fintech-Welt eingestiegen bin, im Studium kennengelernt, im Ausland. Wir hatten dann eine Fernbeziehung, ich noch in Hamburg und sie in Mumbai. Da war halt gerade generell in Deutschland, als ich in der Fintech-Branche angefangen habe, sehr viel über Fintech in Deutschland gelernt habe, dass ich halt auch angefangen habe, über den Tellerrand zu schauen und mich sehr intensiv mit Leuten in Indien und in dem Netzwerk zu unterhalten, zu verstehen, wie dort Fintech gedacht werde. Und ich glaube, wir werden da noch sehr, sehr ins Detail reingehen. Da gibt es halt sehr viele Aspekte, die sehr, sehr faszinierend sind und es sich sehr lohnt, dort tiefer einzusteigen.
Ja, super gut. Ich glaube, wir haben da einen guten Match hier gemacht für das Thema mit dir. Cool, dass du dabei bist. Bevor wir vielleicht einsteigen und dann mal den Blick nach Indien werfen. Die Themen Embedded Finance haben wir im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, ist einfach auch ein Thema hier in Europa, in Deutschland, ganz klar. Mhm. Aber vielleicht ist die Basis ja auch eine ganz andere. Das sollte man ja auch nie vergessen. Ne? Andere Länder, andere Sitten. Und die haben sich ja auch anders entwickelt, haben vielleicht auch Sachen übersprungen, die uns jetzt hier in Deutschland, im Speziellen in Europa vielleicht auch, eher auch noch hindern, um innovativ zu sein in manchen Sachen. Das kennt man ja hier und da. Magst du vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie die Bankenlandschaft vielleicht auch im Vergleich zu Europa aussieht in Indien, was da so abgeht?
Klar, gerne. Also generell die Banken, indische Banken zu vergleichen mit europäischen. Ich glaube, klar ist es vielleicht für, das trifft auf jede Bank in jedem Land zu, ist natürlich jetzt nicht gerade vergleichbar mit Startups von Schnelligkeit. Natürlich Regulatorik und viele Themen reduzieren die Geschwindigkeit. Aber in Summe kann man schon sagen, dass die Banken in Indien deutlich technologieaffiner sind und deutlich mehr in diese Dinge investieren. Das hat einmal damit zu tun, dass sie aufgrund der Marktsituation viel aktiver sein müssen, weil wenn man sich das Land Indien vorstellt, natürlich sehr viele von den Menschen sich heute vielleicht irgendwie gewisse Bankservices noch nicht leisten können oder noch nicht erreichbar dafür sind, im Zweifel aber morgen erreichbar sein können. Das heißt, die tendenziell die Banken in Indien jetzt nicht so sehr darauf schauen, die bestehenden Kunden zu verteidigen und darauf zu fokussieren, sondern die müssen sich viel, viel stärker Gedanken machen, dass sie weiteres Marktwachstum haben, weil Kunden zukünftig halt irgendwie erreichbar sind. Das ist ein Faktor. Ein zweiter Faktor, und der zieht sich durch verschiedenste Themen, nicht nur in Banken, also durch verschiedenste Themen in Financial Services durch, nicht nur bei den traditionellen Banken, aber auch bei den Fintechs, ist, dass der Regulator, also die RBI, Reserve Bank of India, speziell in den letzten 6-7 Jahren einen extremen Fokus auch auf die Technologie bei Banken gelegt haben. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Die HDFC ist eine relativ große, bekannte Bank in Indien. Die hatte vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren relativ viele Technologieprobleme. Das hat dazu geführt, dass das Online-Banking regelmäßig nicht erreichbar gewesen ist und Personen sich nicht einloggen können. Der Regulator hat die Bank mehrfach verwarnt für diese Fehler im eigenen Frontend. Und als die Bank wiederholt halt wieder Fehler aufgetreten sind, kam das Resultat, dass der Regulator der Bank verboten hat, neue Kreditkartenkunden aufzunehmen, ich glaube, für ein knappes Jahr. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder gesehen, dass der Regulator in Indien wieder einen so ähnlichen Schritt mit der anderen Bank gemacht hat. Hier ging es eher um Compliance und regulatorische Fehler, was man dann vielleicht hier in Deutschland halt auch sehen könnte, wenn sowas passiert. Aber ich finde gerade das Beispiel mit der HDFC, wo es darum ging, dass das Frontend, das Online-Banking nicht erreichbar war für Kunden, und dadurch halt zu Komplikationen geführt hat, dass der Regulator auch hier eingeschritten ist und der Bank quasi eine Strafe auferlegt hat, um das zu beseitigen. Ich glaube, diese beiden Punkte zusammen bewirken schon, dass Banken deutlich mehr in Technologie investieren. Das heißt jetzt nicht, dass die Banken dort vergleichbar sind hier mit Fintech-Startups. Die sind auch langsam. Die sind auch, wenn es darum geht, irgendwie APIs und Code zu entwickeln, nicht diejenigen, die den Prime-Standard setzen, aber gerade im Vergleich mit europäischen Banken dann doch nochmal ein deutliches Stück besser.
Ja, vielen Dank, Lars. Du hast gerade ja auch schon ein bisschen die Regulatorik angesprochen. Und als ich mich im Vorfeld ein bisschen eingelesen habe, war zumindest, wenn es in dem Bereich Payment gilt, war da auch die Rede immer von diesem Unified Payments Interface, UPI, das scheinbar auch ja von regulatorischer Seite ein bisschen reingedrückt würde. Ist das normal, dass dadurch versucht wird, Innovation zu fördern? Oder gab es auch noch weitere Ereignisse, Rahmenbedingungen, die ja die Entwicklung neuer, innovativer Dinge in Indien besonders fördern?
Also da würde ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Die Antwort wird ein bisschen länger. Ich glaube, da gibt es vor allem drei Begriffe oder drei Themen, die darauf wirklich etwas bewirkt haben. Also A ist es einmal die Person Nandan Nilekani, der Gründer, Geschäftsführer und jetzt Chairman von Infosys, einer der größten indischen Technologiefirmen oder wahrscheinlich einer der größten indischen Firmen überhaupt. Er wird gelangläufig in dieser Industrie in Indien als der CTO von Indien beschrieben. Und ich kann mal gerne gleich darauf aufgehen, was er genau gemacht hat. Der zweite Punkt ist India Stack, was unter anderem UPI ist, aber noch viel, 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 viel weitere Themen. Und der dritte Punkt ist eine Organisation iSpirit. Und all diese drei Dinge hängen sehr, sehr stark zusammen. Ich glaube, es hat alles damit angefangen. Also ich weiß nicht, ob das nur der Nandan Nilekani gewesen ist, der das als einzelne Person gemacht hat. Aber es gab vor, ich glaube, vor 10, 20 Jahren haben sich eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt in Indien und überlegt, wie soll Indien in 30, 40, 50 Jahren aussehen. Wo wollen wir hin? Das Zielbild war sehr schwer zu erreichen, weil verschiedenste Ebenen gefehlt haben. Angefangen mit Identität, aber dann auch mit Bezahllösungen, Datensharing und so weiter und so fort. Und die haben in dieser Gruppe mehr oder weniger halt verstanden, welche Schritte erreicht werden müssen, um zu einem gewünschten Zielbild zu kommen. Und das ist genau durch diesen Nandan Nilekani entstanden. Das Resultat war dann mehr oder weniger das Produkt India Stack. Es hat angefangen, der erste, es waren also kannst du wahrscheinlich, glaube ich, in 3 bis 4 verschiedenste Layer unterteilen, die zeitweise alle nacheinander gebaut und abgebildet wurden. Der erste war der Identity Layer. Hier geht es vor allem um Atar. Das hat der eine oder andere sicher auch mal gehört. Bevor Atar eingeführt wurde, gab es einen Großteil der indischen Bevölkerung, die kein Ausweisdokument haben, die sich nicht legitimieren konnten und deswegen komplett keine Chance hatten, irgendein Bankkonto zu eröffnen. Die waren komplett unbanked, nicht weil sie im Zweifel kein Geld hatten, sondern im Zweifel, weil sie sich nicht ausweisen konnten. Das ist Atar angegangen und war in dem Zuge auch ein Riesenerfolg. Da gab es ja auch andere Länder, die bewusst irgendwie nach Indien geschaut haben, um irgendwie Atar zu kopieren. Ich glaube, für uns in Europa nicht wirklich eine Option, aber in anderen Ländern, die vielleicht ähnliche Entwicklung durchgemacht haben, auf jeden Fall.
Ich möchte kurz einschieben. Atar ist uns wirklich hier im Podcast auch mal untergekommen, weil ich weiß nicht, ob du schon mal von dem WorldCoin Project gehört hast, aber der Founder da hat auch gesagt, dass sie sich damals am Atar-Projekt in Indien orientiert haben. Also auch für solche Projekte wurde der Blick dann nach Indien gerichtet.
Genau, ich kenne es auch mit gerade meiner Frau, die auch dann auch hier weiterhin irgendwie mit über Atar, also noch indische Staatsbürgerin gewesen ist, sich hier drüber einloggen musste und Dinge verifizieren müsste. Also es hat schon sehr schön Dinge sehr, sehr viel vereinfacht. Genau, also Atar war im Grunde dann der Identity Layer, der zugrunde gelegt wurde. Also neben Atar gab es auch eKYC, andere Initiativen, die alle in diesen Layer gelegt wurden. Aber Atar war wahrscheinlich der wichtigste, den man gebraucht hatte, um alle weiteren anzugehen. Der zweite war dann im Grunde der Payment Layer. Und hier geht es vor allem um UPI, also den Unified Payment Access. Das kann man sich halt irgendwie so vorstellen, dass alle Banken, dass auf der einen Seite die Banken stehen und wenn man sich das bildlich vorstellt, auf der linken Seite sind die verschiedensten Banken und es ist egal, bei welcher Bank man ist und auf der rechten Seite sind die Apps, die im Grunde Payment-Lösungen integrieren wollen und du kannst halt über deine Bank ein UPI-Konto erstellen und dieses dann in verschiedensten dieser Apps halt in nutzen und darüber kannst du halt Zahlungen ausführen. Also zum Beispiel der klassische Fall ist, wenn du eine Essenslieferung bestellst und die halt bezahlen möchtest, kannst du das über UPI machen. Das heißt, du in deinem indischen Lieferando, also Zomato oder ähnlichen vor Ort, kannst du halt genau dort diese Bezahlung durchführen. Oder du kannst auch Peer-to-Peer-Transaktionen, also wenn du einem Familienmitglied Geld schicken möchtest, kann das auch über UPI laufen und du kannst dir halt aussuchen, ob du das über Google Pay machen möchtest, ob du das über Paytm machen möchtest oder PhonePay oder Dutzend weitere Lösungen. Und im Zweifel kannst du eine Lösung nutzen und der andere eine ganz andere Lösung. Ist es vollkommen egal, es läuft halt über dieses UPI-Netzwerk. Und das war halt der Payment-Layer. Zuletzt der dritte Layer war dann der Data Layer. Hier ging es vor allem um Initiativen, die man wahrscheinlich mit Open Banking vergleichen könnte, die genau das gleiche gemacht haben wie in Europa, also AIS, Zugriff aufs Bankkonto, den es dort auch gegeben hat. Das war so ein bisschen der Data Layer. Und was wir jetzt gerade sehen, ist der nächste Schritt oder der letzte Schritt eigentlich. Es geht Richtung Open Networks. Hier geht es vor allem darum, auch noch ganz andere Bereiche anzugehen. Also ich glaube, der bekannteste aus der Fintech-Perspektive nennt sich OCEN, also geschrieben OCEN. Hier geht es darum, im Grunde eine Embedded Lending-Infrastruktur von der Regierung bereitzustellen, dass Kreditvergabe deutlich einfacher ist. Und das war so ein bisschen das Zielbild, das diese Gruppe von Menschen damals hatte. Sie hat verstanden, dass um Wachstum, um Prosperity bei der indischen Bevölkerung zu erreichen, ist halt der Zugang zu Kapital, der Zugang zu Krediten halt notwendig. Keiner kann halt einen Kredit bekommen, wenn er oder sie keine Identität hat. Keiner kann einen Kredit bekommen, wenn keine Informationen auf dem Bankkonto für sie vorliegen. Deswegen waren die Dinge halt vorher alle irgendwie notwendig, bevor man diesen letzten Schritt angehen könnte. Und um die anderen beiden, das ist im Grunde der India Stack, die verschiedensten Lösungen. Und iSpirit finde ich immer noch so als Europäer ein sehr spannender Initiative, ist im Grunde eine Gruppe von Freiwilligen, von Volunteers, die sich genau dazu verschrieben hat, diese Initiativen zu pushen. Also das, was der Ananda Nilekani in der Gruppe irgendwie ausgedacht hat und ist dann im Grunde die wirkliche Arbeit wurde von diesen Freiwilligen in iSpirit gemacht. Und diese Freiwillige sind halt nicht irgendjemand Anführungszeichen, das sind tendenziell Founder, die ihre letzte Firma verkauft haben und sich jetzt, bevor sie das nächste Thema angehen, die nächsten 6 bis 12 Monate verschrieben haben, freiwilligen Arbeit zu leisten, im Grunde auf einer Technologieebene, um das eigene Land voranzutreiben.
Ja, das ist ja Der Wahnsinn. Das Ding, aus dem Träume europäischer Bänke gemacht werden, könnte ich jetzt fast sagen. Also zumindest, wenn man über die Probleme nachdenkt, die wir heute hier haben. Ne? Also wir versuchen ja auch schon irgendwie mit Schritt zu halten. Und es gibt ja jetzt gerade wieder den Ansporn, dass ab Juni eine PayPal-Alternative auf die Reise geschickt wird. An der arbeiten wir auch schon ziemlich lange. Und so diese, was du gerade skizziert hast, diese Idee von den Stacks, das ist natürlich eine super Basis. Und dass man das so strukturiert angeht, ist ja schon großartig. Wie wird es aber operativ betrieben? Ist es dann auch regulatorisch verankert oder gibt es da Companies, die diesen Stack aufrechterhalten? Ist es irgendwie ein Standard? Weil das ist ja das große Problem in Deutschland, ne? Also so Ideen, wie müsste irgendwas sein, damit wir Daten strukturiert auch zwischen Finanzinstituten beispielsweise austauschen können. Die Idee gibt es ja auch schon länger. Es ist halt noch nicht passiert, weil kein Standard da ist, sich niemand drauf einigt und es auch schwierig ist, das irgendwie in diesem Markt, den wir hier haben, durchzusetzen. Ist das schon operativ?
Meine persönliche Meinung ist, ich finde es mega faszinierend, weil das wirklich ein Thema ist, was mehr oder weniger die letzten 1-2 Jahrzehnte irgendwie entwickelt, gedacht und vorangetrieben wurde. Und ich glaube, gerade wenn wir Entwicklungen in anderen Ländern sehen, in der Zeit wechselt die Regierung, in der Zeit wechseln viele andere Themen und Fokus wechselt komplett und Dinge werden nicht zu Ende gebracht. Und hier viele der Themen komplett miteinander verzahnt, verengt und das eine baut auf das andere auf, ist irgendwie sehr, sehr, sehr inspirierend. Also viele der Sachen, also der Identity Layer, Payments Layer ist komplett live und wird betrieben, sind immer stark davon abhängig, was das genau ist. Also jeder dieser Layer hat ja auch unterschiedliche Komponenten. Klar ist gerade so Atar natürlich irgendwie ein sehr starkes Thema von der Regierung, was da irgendwie gepusht wird. Andere Themen sind Protokolle mehr oder weniger. Es sind keine wirklichen APIs, es sind Protokolle, die verschiedensten Stakeholder schon irgendwie jetzt nicht regulatorisch zwingen mitzumachen, aber dann doch so ein bisschen mit Karotte und Peitsche dann vielleicht doch so ein bisschen daran hinzupuschen, das zu adaptieren. Und gerade weil du den Markt hast, dass auch die Banken, wie zuvor beschrieben, ein sehr starkes Interesse daran haben oder ein sehr starkes Ziel haben, weiter zu wachsen und neue Kunden aufzunehmen. Und gerade diese Initiativen sind sehr stark darauf fokussiert, die Menschen, die heute man nicht erreichen konnte, dass sie zukünftig erreichbar werden werden, dass da schon Banken ein sehr starkes Interesse haben, nicht zu früh zu verlieren. Und ich glaube, gerade bei UPI hat man es gesehen, da gab es auch die ein oder andere Bank, die gleich mal initial so ein bisschen unsicher war, ob sie wirklich mitmachen möchte. Ich glaube, der Erfolg von UPI, der einschlagende Erfolg, hat dann schon dazu geführt, dass man jetzt bei den nächsten Themen nicht mehr außen vor bleiben möchte, weil im Zweifel ist ein Fehler wäre, da nicht mitzumachen.
Und das ist ja wahrscheinlich auch ein super Nährboden eben für Fintechs, oder? Also würdest du jetzt sagen, das ist auch der Bereich, wo sich dann viele Fintechs tummeln in Indien oder konzentrieren sie sich dann doch eher auf andere Bereiche und überlassen den großen Playern dieses Standard-Setting, was man braucht, um alles abzuwickeln?
Also es ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube generell, wenn ich so generell über den Fintech-Markt in Indien nachdenke, also wie initial beschrieben, gerade Neobanking ist fast gar nicht präsent. Also Startups, die Neobanking machen. Es gibt so 1-2 Startups, auch gerade von Gründern, die sehr bekannt sind, die auch sehr in einem Funding-Hype sehr viel Geld für ihre Startups eingesammelt haben. Da ist es zuletzt eher ein bisschen ruhig geworden. Ich glaube, es hat extrem damit zu tun, dass indische Banken sehr gute digitale Lösungen anbieten. Klar geht es immer noch mal besser, aber wir wissen alle, es muss halt irgendwie so Faktor 10 mal besser sein, damit man zum Beispiel die Bank wechselt. Von daher, das ist dann schon schwer zu erreichen, wenn Banken halt irgendwie auch schnell fähig sind, gewisse Dinge wie anzubieten. Gerade bei dem und vielleicht mit meinem Hintergrund auch mit Embedded Finance und gerade viel im Infrastrukturbusiness in Startups gemacht, du siehst halt schon, dass viele dieser Themen, also gerade das nochmal als Beispiel des OCEN, also das Netzwerk für Lending-Startups oder für Lending-Lösungen, das ist mehr oder weniger eine Embedded-Lending-Infrastruktur, die in anderen Ländern im Zweifel eine Firma anbieten würde, ist hier im Grunde ein Public Good, also eine Lösung, die vom Staat gepusht wird. Das heißt, jetzt Infrastrukturanbieter für Embedded-Lending in Indien zu gründen, ist halt eher schwierig, wenn du halt so eine Infrastruktur wie Oaken da hast. Da musst du halt schon drüber nachdenken, was halt irgendwie andere Services oder Lösungen sein könnten, die da noch mit hilfreich sein könnten.
Ja, verrückt, dass der Staat da so involviert ist. Ich glaube, wenn man sich Deutschland, Staat und Bürokratie vorstellt, dann kann man sich ganz schwer erdenken, dass das in Deutschland auch ginge. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast.
Wobei, also was ich noch dazu sagen möchte, also das sieht man auch das muss man auch bei Indien bedenken. Ne? Wir haben jetzt sehr allgemein immer das Wort Indien genannt. Ne? Also jemand, der vielleicht auch mal Indien besucht hat, durch Indien gereist ist, wird dann relativ schnell auch merken, dass das Land halt sehr, sehr unterschiedlich ist. Und am Ende ist es im Zweifel ein Land, weil die britischen Herrscher damals es als ein Land haben wollten. Es gibt sehr viele kulturelle und von Sprache, Kultur, Essen, sehr, sehr extreme Unterschiede. Und es gibt nicht nur die Unterschiede, es gibt auch Unterschiede des Einkommens, die verschiedensten Leute haben. Und in Indien gibt es generell eine Aufteilung, wird sogar langläufig als India 1, India 2, India 3 beschrieben, was die gesamte Bevölkerung in verschiedenste Cluster unterteilt. Ich glaube, letzte Zählung waren 1,3, 1,4 Milliarden Einwohner, die Indien mittlerweile hat. India 1 repräsentiert die Person mit dem größten Einkommen. Hier sprechen wir bei India 1 im Normalfall so von 100 bis 120 Millionen Menschen, die im Zweifel so um die 10.000, also mindestens im Durchschnitt ungefähr 10.000 Dollar pro Jahr verdienen. India 2 ist, glaube ich, auch nochmal so knapp 100 Millionen Einwohner, die, glaube ich, vielleicht knapp die Hälfte unter 5.000 Dollar durchschnittlich im Jahr verdienen. Und dann India 3, mit Abstand der größte, so die 1,2 Milliarden, die halt ein sehr, sehr, sehr geringes Einkommen haben. Und wenn man sich die Fintech-Landschaft generell, aber generell die Technologiebranche, Startups anschaut, ist es sehr klar, auf welche Bereiche sich gewisse Dinge fokussieren. Also muss ich vorstellen, in Indien gibt es halt weiterhin natürlich einen Großteil der Bevölkerung, die diese Club-Handys nutzen. Ne? Die haben keine Smartphones, die haben wirklich noch Club-Handys. Von daher UPI nur als App funktioniert auch nicht. Die mussten sich ja auch Gedanken machen, wie UPI halt auf diesen Handys funktioniert, weil im Zweifel das halt wirklich jeder verwenden sollen. Und viele Startups, die wir halt in der Fintech-News lesen, die sehr große Finanzierungsrunden bekommen, die fokussieren sich halt sehr häufig, vor allem zu Beginn, aber sehr häufig auch komplett immer auf den India One-Zielgruppe, weil das halt im Zweifel die Zielgruppe ist, die das größte Ausgabevolumen hat und wo man im Zweifel am meisten rausholen kann. Wenn man sich denkt, okay, es sind nur 100 Millionen von 1,4 Milliarden, aber es sind auch 100 Millionen, also damit mal größer als Deutschland. Und tendenziell ist es ja zum Glück so, dass generell Menschen von unten nach oben gehen und mehr Geld haben, von daher die Kategorie noch stärker wächst. Genau, es gibt auch andere genug erfolgreiche Startups, die sich auf die unteren Kategorien fokussieren. Die kennt man im Zweifel hier aber nicht so genau, weil es uns einfach nicht ganz so relevant beziehungsweise vergleichbar ist mit europäischen Bedürfnissen.
Ja, wichtiger Hinweis. Danke für die Ergänzung, Lars. In der Vorbereitung habe ich auch so einen Report gefunden von BCG, glaube ich, war das. Da stand drin, dass Indien das drittgrößte Ökosystem für Fintech-Startups ist. Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen versucht, dem Markt anzunähern. Mhm. Vielleicht um trotzdem ein allgemeines Gefühl mal zu bekommen. Viele, die jetzt an Asien denken, denken natürlich gleich an China oder andere Länder. Da ist es ja meistens so, dass es gibt 1, 2, 3 Super-Apps und damit kannst du dann alles machen. Jetzt glaube ich, habe ich gerade schon ein bisschen rausgehört, dass das in Indien nicht so ist. Dann musste ich vorhin auch instinktiv irgendwie an Nubank denken aus Brasilien, die ja das, was du gerade angesprochen hast, in Brasilien versuchen, dass sie mehr Unbanked-Leuten den Zugang zum Banking gegeben haben. Und da gibt es ja in vielen Weltregionen einfach 1, 2 überragende Player sozusagen, die im Fintech-Markt entstanden sind. Wie stellt sich das in Indien dar? Und gibt es vielleicht auch irgendwo Dinge, die ähnlich sind wie
natürlich gibt es Elemente, die vergleichbar sind, aber im Zweifel, glaube ich, es hat jedes Land so sein einzigartiges Setup und einzigartige Charakteristika, die schwer machen zu vergleichen. Also ich glaube auch gerade der Vergleich mit Nubank in Brasilien ist in dem Sinne natürlich irgendwie auch schwer in Anführungszeichen, weil ich bin auch kein Experte, was Brasilien angeht, aber wenn man sich dort informiert, sehr stark der Erfolg von Nubank darauf basiert ist, dass die brasilianischen Banken halt sehr schlechte Services beziehungsweise sehr teure Services angeboten haben und dass er viel halt nicht erreichbar gewesen ist. Da sehen wir schon in Indien, dass da ist auch gerade aufgrund der Vielzahl von Banken, die es dort gibt, ein sehr großes Interesse an diesem Markt herrscht. Ich glaube, dass das Besondere, und für mich war die persönliche Erfahrung auch die, als ich das erste Mal also meine Frau kommt ja aus Mumbai, nach Mumbai geflogen bin. Ich war vorher schon sogar mal in Indien, aber das war wirklich nur als Tourist und ohne Fintech-Engel. Aber als ich dann so 2014, 2015 das erste Mal nach Mumbai gereist bin und halt mit Figo viel im Fintech in Deutschland schon gemacht hatte, mich halt ein bisschen in den indischen Fintech-Markt einarbeiten wollte, natürlich kannte ich noch relativ wenig Leute, von daher wusste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, außer vielleicht irgendwo Twitter und Google. War es relativ schwer, irgendwas in Indien zu finden, was sich irgendwie als Fintech beschrieben hat. Und das hat sich halt in den Jahren danach halt komplett gedreht. Gerade so Momente, die halt das mir stark empfacht haben, waren natürlich vor allem 2016, als UPI eingeführt wurde. Zeitgleich, ich muss dazu sagen, persönliche Erfahrung auch, vor 2016 war es auch so, dass Indien nach meiner Auffassung vor allem ein sehr cash-fokussiertes Land gewesen ist, was vor allem natürlich damit zu tun hat, dass man verhindern möchte, Steuern zu zahlen oder ähnliche Abgaben. Deswegen war es für mich auch bevor ich die Jahre dort nach Indien geflogen bin, immer sehr, sehr wichtig, immer Bargeld dabei zu haben. 2016 wurde UPI eingeführt, aber zeitgleich gab es auch einen sehr extremen Schritt der indischen Regierung, der als Demonetization beschrieben wird, wo von einem Tag auf einen anderen ein Großteil der indischen Banknoten für ungültig erklärt wurde und die Menschen, die diese Banknoten noch hatten, zu ihrer Hausbank gehen mussten und es gab gewisse Umtauschprozesse, um die neuen Banknoten zu erhalten. Da gab es natürlich gewisse Limitierungen, wie viel umgetauscht werden konnten und wenn es größere Summen gewesen sind, wurde sehr genau nachgeschaut. Das war ein sehr, sehr aktiver Schritt der Regierung, um Schwarzgelder und Gelder, die im Zweifel aus Bestechung und Co. geflossen sind, zu vernichten. Das hat, man muss dazu sagen, einen sehr erheblichen Einfluss auf gerade die ländliche Regierung gehabt, die es für sehr, sehr große Herausforderungen gestellt haben. Also um den Zeitraum 2016, 2017 war das teilweise extrem negativ. Ich muss dazu sagen, aus einer Fintech-Perspektive, seitdem ist UPI, also Mobile Payments und die Adoption, also der Ersatz Bargeldzahlungen durch bargeldlose Zahlungen zu setzen, extrem angestiegen. Und das war so ein Moment, wo sich irgendwie rund im Land irgendwie einiges gedreht hat. Und seitdem ist Fintech in Indien ein extremes Hype-Thema und unglaublich viele Gelder reingeflossen, genau aus diesem Grund, weil wir halt gesehen haben, dass viele dieser Menschen auf diese neuen Services anspringen können. Also man muss sich das mal vorstellen, also bevor Atar eingeführt wurde oder angeschlagen hatte, ich muss gucken, da waren es, gab es 300 Millionen Menschen, die ein Bankkonto hatten. 300 Millionen von der gesamten Bevölkerung. Jetzt reden wir von 1 Milliarde, die ein Bankkonto haben. Also es ist über eine Verdreifachung des Marktes. Klar sind das sehr viele, die jetzt einfach nicht das größte Einkommen haben und nicht die sehr interessantesten Kunden sind, aber nichtsdestotrotz sind es Kunden, die mögliche Umsätze für Banken bringen. Und das ist natürlich auch für Fintechs sehr, sehr interessant.
Genau, das ist so mein Gedanke, ne? Was ein krasses Marktpotenzial auch, was man mit diesen Schritten da gehoben hat und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch von profitieren kann. Also da wird, glaube ich, noch ein bisschen was passieren. Und das wird hoffentlich der ganzen Wirtschaft da auch entsprechend gut tun. Und dieses Klassensystem, was du ja schon beschrieben hast, da hoffentlich dann auch in, einigermaßen richtige Richtung bringen. Vielleicht wagen wir es mal, einen Blick von Indien nach UK. Das ist jetzt ein ganz anderer Background. Ich glaube, da fühlen wir uns eher zu Hause. Aber auch die hatten ja Ereignisse in der nahen Vergangenheit, die ein bisschen was bei denen verändert haben. Der Brexit. Hast du eine Idee oder ein Gefühl dafür, was das bei denen ausgelöst hat, besonders eben auch für diesen Fintech- und Financial-Services-Markt?
Also ich habe ja schon gesagt, gerade von 2020 bis 2022 für ein britisches Startup gearbeitet. Von daher so ein bisschen auf meiner Perspektive in Deutschland und auch einen starken Fokus auf das Business in Kontinentaleuropa gehabt, aber natürlich auch einen sehr engen Austausch mit den Kollegen in UK gehabt für deren Business dort drüben. Klar bewegen wir uns auch so ein bisschen in der Bubble von den Menschen, mit denen ich dort aktiv zusammengearbeitet habe. Also sowohl innerhalb der Firma, aber halt auch Kunden waren, glaube ich, die wenigsten wirklich pro Brexit. Die meisten haben es als Schritt zurückgesehen. Ich glaube tendenziell, dass es in der Bevölkerung auch deutlich auch zugenommen hat, dieses Mindset. Von daher, dass ja sehr viele natürlich irgendwie negativ zurückblicken auf diese Entscheidung. Gerade im Fintech-Umfeld, gerade ich bin sehr stark im Bereich im Embedded Finance, gerade Embedded Banking, Banking as a Service. Da sieht man schon, dass Brexit und die weitere Lizenz eine große Herausforderung für Firmen ist. Also ich glaube, was man relativ einfach sagen kann, ist Europa als Kontinent ist UK nun mal mit Abstand am interessanteste Fintech-Markt und da möchte man auf jeden Fall aktiv sein, wenn man dann die Wahl hätte. Es benötigt aber halt eine zusätzliche Lizenz für die meisten Cases, um dort irgendwie operativ agieren zu dürfen. Für das ganze restliche, nicht Europa, aber die ganze restliche oder wie gesagt, die gesamte Europäische Union ist in der Fall eine Lizenz notwendig, um vielleicht nicht alle 20 oder über 20 Länder parallel zu adressieren, aber zumindest vielleicht so die großen Kernmärkte mit einer gleichen Lösung adressieren zu können, ist dann schon ein erheblicher Unterschied. Und ich glaube schon, dass in beide Richtungen sowohl Firmen hier in Europa oder in der Europäischen Union sehr gerne in UK operieren würden, aber dann natürlich die zusätzliche Lizenz und im Zweifel nicht das ganze Verständnis für den lokalen Markt dort zu haben, ein bisschen davor zurückschrecken, diese Investition zu tätigen, gerade wenn man den Regulator nicht kennt und nicht weiß, wie lange der Lizenzantrag dauern könnte. Auf der anderen Seite möchte natürlich auch viele britische Startups oder Fintech-Firmen sehr gerne nach Europa kommen, aber hat dann natürlich auch einen zusätzlich weiteren Herausforderungen, die man halt irgendwie umgehen muss.
Ja, also ich habe da ja auch nicht so tiefes Wissen. Das Einzige, was ich mal gelesen hatte und was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ja, dass auch viele US-Companies zuerst nach UK gegangen sind, natürlich aufgrund der Sprache, und dann versucht haben, da aus Europa unsicher zu machen, auch wenn das gar nicht so oft geklappt hat. Und ich glaube, was für manche UK-Startups, ich glaube, das hattest du ja gerade auch so ein bisschen gesagt, ist ja noch das Problem mit den, in der EU konnten sie ja noch über Passporting Lizenzen aus Litauen oder so holen. Ich glaube, Revolut hat das ja so gemacht und die mussten sich ja jetzt wahrscheinlich auch alle mit eigenen Lizenzen dann eindecken. Oder wie war das zum Beispiel bei Revolut? Weißt du das, Lars?
Genau, bevor es den Brexit gab und wie das Passporting möglich gewesen ist, hätte man das ja theoretisch auch alles über eine Lizenz machen können. Dadurch, durch diesen Brexit, durch die ganzen Entscheidungen, wo er weiter im Zweifel für Revolut, aber für andere Firmen, dann die Wahl, auch eine Lizenz in der Europäischen Union sich zu suchen. Und dann ist halt die erste Frage für ein britisches Startup, okay, welches Land nehme ich denn jetzt? Ne? Also nehme ich jetzt ein Land, wo vielleicht Lizenz einfacher ist, und ich habe jetzt gerade ein bisschen die Gänsefüßchen gemacht, also irgendwie so Litauen, Malta, solche Länder, oder gehe ich vielleicht in Länder, wo ich vielleicht nicht ganz so von meinen Kunden beäugt werde, dass ich da eine Lizenz habe. Also ich glaube, die wenigsten oder gar keiner geht wirklich nach Deutschland, um eine Lizenz zu beantragen. Das macht man nicht, wenn man nicht aus Deutschland kommt. Andererseits sind halt Länder so gerade wie Benelux, also Belgien, Niederlande, früher auch mal Irland, relativ populär, um das zu machen. Aber generell, genau, du hast es angesprochen, amerikanische Firmen, die nach Europa kommen, sehr häufig erstmal nach UK gehen. Sprache ist natürlich da ein relativ naheliegendes Argument. Ich würde mal fast noch behaupten, das geht noch ein bisschen tiefer und hat sehr viel mit Mindset und Verhalten der Konsumenten zu tun, was im Zweifel vielleicht auch ein bisschen mit der Historie zu tun hat. Ich glaube, man kann gerne ganz einfach sagen, dass in UK die Kunden oder die Konsumenten deutlich technologieaffiner sind als das restliche Europa, eine größere Offenheit für neue Lösungen, neue Dinge auszuprobieren. Auf der anderen Seite auch noch ein bisschen risikoaffiner und bereit, was zu probieren, was im Zweifel für Konsumenten eine positive Auswirkung hat, aber natürlich auch für das Starten von eigenen Startups oder eigenen Ventures, die im Zweifel auch mit Risiko behaftet sind. Von daher, das hat, glaube ich, alles ein bisschen damit zu tun, warum wir halt deutlich mehr Aktivität in UK sehen.
Würde man denen so gar nicht zutrauen, ne? So, wenn man sich diese dunkle Insel vorstellt, die immer verregnet ist. Aber vielleicht liegt es genau daran, dass die halt lange drinnen zubringen und dann drüber nachdenken, wie man Sachen besser machen könnte. Beim Wetter haben sie keine Chance, also lasst uns irgendwie das Banking verbessern.
Sämtliche Klischees werden rausgeholt hier.
Entschuldigung. Genau, aber vielleicht zurück zu den Fintechs. Hast du jetzt vielleicht auch zum aktuellen Stand so ein paar vielleicht spannende Startups, die man auf dem Radar haben sollte, die vielleicht auch den Sprung wagen könnten nach Europa?
Das Problem ist bei dieser Frage ja immer, dass Fintech so ein unglaublich breiter Begriff ist. Das war, da ich damals erstmal als Fintech irgendwie begonnen hat, oder zumindest für mich so 2014, 2015, war es immer relativ einfach. Da gab es ja im Zweifel irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll von Firmen, die man sagen konnte. Was anderes gab es gar nicht. Jetzt mittlerweile, wenn jemand die Frage beantwortet, offenbart man natürlich sofort so ein bisschen sein eigenes Interesse und seinen eigenen Fokus, weil das im Zweifel Firmen sind aus Bereichen, die man irgendwie spannend finde. Für mich sind natürlich vor allem, also was ich halt spannend finde, sind halt generell Firmen, die so eher so im Hintergrund agieren. Klar, die Monzos, die Wise, die Starling Banks, das sind alles natürlich irgendwie so Namen, die man hier alle irgendwie kennt. Für mich sind tendenziell halt eher so faszinierende Namen, so wie Comply Advantage, die halt sehr viel im Compliance Backoffice erledigen, gerade wenn es irgendwie um Banking-as-a-Service-Anbieter gibt oder Neobanken gibt, wenn die Kunden onboarden müssen und sicherstellen müssen, dass ihre Kunden nicht auf irgendwelchen Terrorlisten stehen. Das ist eine Firma, die dort irgendwie sehr viel im Hintergrund macht. Dann ein anderes Fidel, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, die mittlerweile auch ein bisschen deutlich größer sind, aber auch sehr stark im Hintergrund agieren, die eine API anbieten, die es einfacher macht für Entwickler, Payment-Daten mit Loyalty- und Bonus-Systemen zu verknüpfen.
Okay, ja, also diese Backoffice-Themen kommen immer mehr raus und das ist ja auch wirklich ein Bereich, der gerade in Europa, und da schließen wir, glaube ich, UK auch, was das angeht, noch mit ein, so historisch, ist ja einfach ein Riesenaufwand. Ne? Vielleicht da nochmal der Blick zurück. In Indien ist das da auch so ein Riesenthema. Also du hast gesagt, Regulatorik ist auch super stark. Das heißt, die müssen da ja auch wahrscheinlich Wert drauf legen. Aber wurde das vielleicht in dem Stack auch schon direkt so mitgedacht, dass es gar nicht so ein Hassle für die ist? Hast du da einen Blick?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, also viele dieser Themen sind natürlich auch sehr länderspezifisch und getrieben dadurch. Es gibt bei den verschiedensten, also diese Netzwerken, die ich angesprochen hatte, gerade bei Oaken wieder als Beispiel, auch so Dienstleister, die sich selber anschließen können und dann Services noch in das System mit einspeisen können, gerade wenn es da jetzt ums Underwriting geht, also um jetzt entscheiden, ob jemand den Kredit bekommt. Da werden halt viele Open Banking Daten mit eingeflossen, da können aber auch andere Daten noch mit eingespeist werden, wo es halt im Grunde dann Spezialanbieter gibt, die genau das nachmachen können.
Ja, die Prozesse, wo wir hier alle hoffen, dass die KI bald so gut ist, dass die uns diese Prozesse abnehmen können, gell?
Ja, vielleicht um auch nochmal versuchen, so ein bisschen eine Klammer zu bilden um Indien und UK. Ich habe es ja gerade in meiner Frage schon gesagt, USA, UK, oft eben aufgrund der Sprache ein Grund, warum die Startups sich in dem jeweils anderen Land ausprobieren. Wie ist das mit britischen oder US-sprachigen Startups eigentlich in Indien? Weil es würde ja eigentlich naheliegend sein, zumindest aus UK-Sicht. Ich meine, das ist ja auch noch Teil des Commonwealth gewesen. Mhm. Versuchen nach Indien zu kommen und die Bankdienstleistungen dort anzubieten. Passiert das? Und wenn nein, warum passiert es nicht? Liegt das irgendwie an daran, dass, du hast es vorhin gesagt, dass die inländischen Banken schon so technologieaffin sind, oder ist es auch von regulatorischer Seite gar nicht gewollt, dass ausländische Dienste angeboten werden? Wie ist das?
Also mir ist nur eine Firma auf einem größeren Scale bekannt, die das tut. Das ist Tide, also ein britischer SME, also ein Business Banking Anbieter, der, glaube ich, in UK relativ erfolgreich sind. Die haben vor einem Jahr, glaube ich schon, oder vor 2 Jahren, eine Company in Indien eröffnet und bieten dort halt Bankprodukte an für kleine und mittlere größere Unternehmen in Indien. Ansonsten sind mir keine wirklichen Firmen bekannt. Ich glaube, ist nicht wirklich naheliegend, das zu tun für britische Firmen, weil, ja klar, gibt es irgendwie eine historische Verbindung, aber auch keine einfache historische Verbindung, ist mal so auszudrücken. Dann hast du noch das Problem, will ich gar nicht sagen, aber du hast halt ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen und da muss man leider auch sagen, viele von denen sind nämlich auch unglaublich smart. Von daher, jetzt dort als ausländische Company reinzukommen. Ich habe in meiner Zeit, also nachdem ich Figo verlassen hatte, bevor ich bei Weaver eingestiegen bin, auch ein bisschen mehr Zeit in Indien verbracht und hatte dort auch mal drüber nachgedacht, damals meiner Frau auch vielleicht nach Mumbai zu ziehen und dort in die lokale Fintech-Szene einzutauchen und dort selber was zu gründen und dort auch mit Leuten ausgetauscht, die nicht Inder gewesen sind, die es genau getan haben. Indien ist schon ein sehr komplexes Land. Englisch ist eine offizielle Amtssprache, aber wird garantiert nicht ausreichen, um das Business aufzubauen. Klar wird es ausreichen, um Amtsgeschäfte zu erledigen, wird es aber nicht ausreichen, um erfolgreich eine Company zu bauen. Von daher, ich glaube, wer in Indien erfolgreich sein möchte, braucht auf jeden Fall einen indischen Partner, also Business-Partner. Also ich glaube, auch für Tide war das sehr elementar, jemanden zu finden. Und da haben sie jemanden gefunden, der genau dieser Partner sein kann. Und der ist hoffentlich irgendwie auch genug incentiviert, das langfristig aufzubauen, weil das wird eben halt irgendwie elementar sein. Ich als Europäer, der jetzt nach Indien kommt und dann sage ich jetzt, weiß nicht, Open Banking wurde ja ein bisschen später eingeführt. Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich weiß irgendwie, Open Banking in Europa funktioniert hat, ich komme jetzt nach Indien und mache das gleiche jetzt in Indien, ist halt ein ganz anderer Markt von Banken und Technologie. Aber natürlich auch als Ausländer nochmal deutlich schwerer, weil man nicht genau versteht, wie Business dort gemacht wird. Und ganz, ganz, ganz blöd gesagt. Von daher, ich würde es cool finden, wenn noch mehr Firmen den Schritt gehen. Ist, glaube ich, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es müssen halt Firmen sein, die halt auch irgendwie ihren USP, also Unique Selling Proposition, halt irgendwie aus dem Heimatmarkt mit nach Indien nehmen können. Und das ist halt nicht per Standard immer gegeben, weil die Märkte halt extrem anders sind.
Siehst du denn Felder, wo es noch Potenzial gäbe in Indien, wo, also verglichen mit anderen Märkten, ist S&P sowas zum Beispiel, wenn Tide da das versucht, oder?
Du hast natürlich generell das Problem oder die Situation, und es sind auch viele der in der letzten Layer, wo ich häufig OCaN als Beispiel genannt hatte, also den Embedded Landing Layer, da gibt es auch gerade jetzt ein neues, was eher so auf Commerce abzielt, was man sich als sehr futuristisch vorstellen kann. Da geht es darum, dass du als Käufer, wenn du ein Produkt kaufen möchtest, auf eine App deiner Wahl gehen kannst. Also das kann Amazon sein, das kann aber auch irgendwie Paytm und Co. sein. Und du kannst Produkte kaufen von Anbietern, die auf ganz anderen Apps unterwegs sind, ihre Produkte auf ganz anderen Lösungen anbieten. Also die erste Transaktion hat, glaube ich, letztes Jahr dort stattgefunden, wo jemand über die App Paytm etwas gekauft hat von einer ganz anderen App, und dieses Protokoll, dieses Netzwerkprotokoll in der Mitte verbindet halt diese verschiedenen Seiten, also einmal die Buyer-Side und die Seller-Side, und man hat halt nicht die Situation, dass irgendwie alle müssen zu Amazon gehen, weil im Zweifel alle dort bei Amazon verkaufen, sondern es ist eigentlich egal, wo der Seller ist, du kannst es halt komplett überall kaufen. Und diese Dynamik ist halt irgendwie komplett anders. Und ich glaube, da gibt es schon viel dieser Initiativen sehr stark darauf gezielt, gerade auf kleinere und mittlere Firmen, weil in Indien natürlich extrem viel auch von diesen kleinen und mittleren Firmen gemacht wird und die halt auch historisch keinen guten Zugang zu Bankprodukten hatten und Finanzierungsprodukten. Von da gibt es den Demand auf jeden Fall. Man würde mich halt wahrscheinlich weiterhin schwer tun, wenn ich halt irgendwie sage, ich habe irgendwie die Nuss geknackt in Deutschland und das heißt, ich kann das Gleiche jetzt irgendwie nach Indien zu bringen. Ich glaube, man fängt halt dann in Indien immer bei Null an und muss sich halt überlegen, ob man halt das Investment hat, um das halt durchzuziehen. Es ist halt kein Copy and Paste. Es ist halt eher so, okay, wir können halt irgendwie ein, zwei Learnings übernehmen, aber eigentlich müssen wir komplett wieder von vorne anfangen.
Ja, das glaube ich gerne. Es ist einfach ein komplett anderer Markt, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ja nicht, also es ist vielleicht ein Markt, aber selbst dieses Riesenland hat ja so viele unterschiedliche Regionen und Arten von Menschen und was denen wichtig ist, dass man da mit einer Lösung, wenn man dahin will, da muss man schon genau wissen, was man machen will und wen man damit targetiert und was da möglich ist.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und finde ich auch eine gute Einschätzung, was wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn man eine Lösung hat und dahin will. Aber was wir am Anfang auch gesagt hatten, wir wollen mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagen, um vielleicht auch zu überlegen, okay, was kriegen die denn da gut hin? Könnte das bei uns hier in Europa, in Deutschland auch gut funktionieren? Was ist so dein Takeaway? Also ich meine, das hilft dir ja für deine Tätigkeit beratend bestimmt auch ganz gut, hier und da immer mal einen Verweis zu machen auf was du woanders gesehen hast. Aber sagst du, es gibt wirklich konkrete Ansätze, die sollte man hier einfach mal loslegen und dann würde es uns alles viel einfacher fallen? Oder sagst du, genau wie wir jetzt eben den anderen Schluss getroffen haben, naja, ist halt ein anderes Land, bei denen hat es funktioniert. Dass das jetzt bei uns so erfolgreich wäre, kann halt keiner garantieren.
Schwierig, also wie beschrieben halt die verschiedensten Initiativen, die verschiedensten Layer, die geschaffen wurden, die teilweise auch vor einiger Zeit eingeführt haben, haben natürlich dazu geführt, dass die Märkte sich komplett anders entwickelt haben, komplett andere Rahmenbedingungen sind, ne? Also wie gesagt, die Embedded Landing Anbieter sind im Zweifel gar nicht präsent, gibt's dort gar nicht. Das heißt, dort bilden sich andere Lösungen, andere Services, die dort halt viel mehr Sinn ergeben, als es vielleicht irgendwo hier drüben. Ich glaube, generell ist es auch für Anbieter aus dem, wenn man gerade aus Indien kommt und sich dann über die Expansion Gedanken macht, jetzt nicht gerade naheliegend nach Europa zu gehen, weil Europa natürlich schon von den Bedürfnissen der Menschen nochmal was ganz anderes ist als der eigene Heimatmarkt. Tendenziell ein sehr fragmentierter Markt. Wie wir sagen Europa, aber es ist gar nicht Europa. Es sind eigentlich sehr viele kleine Länder, also für einen Inder zumindest klein, die unterteilt sind. Also da ist für die sehr häufig eher der Blick vielleicht in die, keine Ahnung, in die Arabischen Emirate, nach Singapur, in andere Regionen, wo im Zweifel auch sehr häufig eine gute Anzahl von indischen Staatsbürgern hin ausgewandert ist. Also wir haben auch zum Beispiel gesehen, dass das UPI mittlerweile in Singapur und anderen Ländern verfügbar ist. Das heißt, indische Staatsbürger, die dorthin reisen oder einen UPI-Account haben, können halt dort auch ganz normal UPI in verschiedensten Lösungen nutzen. Ich glaube, das ist ein bisschen das Beispiel, was man hier in Europa ein bisschen mit WeChat, WePay-Lösungen kennt für chinesische Touristen. Genau das Gleiche passiert halt dort auch. Von daher glaube ich auch, dass Expansion für die sehr häufig eher in Länder sinnvoll ist, die den ähnlich sind, die im Zweifel auch häufig größer sind und eine größere Interesse hervorwecken. Aber nichtsdestotrotz würde es mich sehr freuen, mehr auch Fintechs zu sehen. Also ich glaube schon, dass es Potenzial geben könnte. Es ist halt kein Blueprint und relativ einfach, die kommen hier rüber, wir gehen dahin und das war es dann so ungefähr. Ich glaube, da gibt es noch Dinge auszuarbeiten.
Auch in die Gegenrichtung, also kein Copy and Paste. Aber vielleicht tatsächlich halt ein paar Ansätze, die wir uns auch mal zur Brust nehmen können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass uns nicht bewusst wäre hier in Europa, dass wenn man irgendwie Standards und einheitlich irgendwas hinkriegt, dass dann Sachen viel besser laufen und man Sachen voranbringen kann. Ich glaube, wir tun uns einfach ein bisschen schwer darin, das wirklich dann durchzuziehen und auf die Straße zu bringen.
Ja. Genau.
Ja, ihr beiden, jetzt haben wir eine schöne Rundreise getätigt, in Anführungszeichen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt aber langsam auch wieder landen, um im Bild zu bleiben oder zumindest zum Ende kommen. Deshalb für den Moment schon mal vielen Dank, Lars, für die Einblicke. Jetzt am Ende darfst du dir noch, wie alle unsere Gäste, einen Wunsch kundtun. Und zwar, wir fragen immer, wen würdest du dir denn gerne mal in dem Podcast hier wünschen? Oder kann auch ein Thema sein oder um im Rahmen der heutigen Episode zu bleiben, über welche Weltreligion würdest du denn mehr erfahren? Was würde dich denn noch interessieren?
Ich habe jetzt eher an eine Person gedacht, wo ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, welche Region es sein könnte. Wir hatten, glaube ich, gerade neben Indien sind es wahrscheinlich so Brasilien, die unglaublich interessant sind, weil die halt irgendwie auch noch sehr unterschiedlich sind. Als Person musste ich irgendwie an den Paul Becker denken, der Gründer von Recap, die ja schon vor einigen Jahren gestartet sind mit ihrer Lösung im Bereich Finanzierungsprodukte für Software-as-a-Service-Companies, die gerade eine, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe, interessante Entwicklung durchmachen und neue Produkte launchen. Von daher, das ist gerade so auf der Finanzierungsseite ein Thema, was ich für KMUs extrem spannend finde.
Sagt mir jetzt noch nichts, aber das sollten wir ändern, Dennis.
Könnte ja ändern, sagen.
Genau. Genau. Lars, vielen Dank auch von meiner Seite fürs Mitnehmen auf diese Reise. War super interessant. Ich habe das vorher geahnt, dass es in die Richtung geht, aber es ist schon echt Wahnsinn, wie andere Länder sowas angehen. Und ich glaube, das macht nicht nur in dem Sinne Sinn, tolle Formulierung, da mal hinzuschauen, um zu gucken, was können wir denn davon lernen, sondern wir müssen die, glaube ich, schon auch irgendwie auf dem Radar halten, ne? Weil so diese Überlegung, ja, wenn man in Europa irgendwas geschäftlich erfolgreich aufbaut, dann fängt man irgendwann dran, dann an zu überlegen, ob man damit auch in der Welt Erfolg haben kann. Das wird früher oder später aus der Richtung genauso kommen, ja, und dann sollten wir wissen, was da passiert. Von daher Augen offen halten.
Ich denke auch.
Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst, Lars. Vielen Dank für die Einblicke an unsere Hörer und Hörerinnen. Bei uns geht's demnächst wieder weiter mit einer neuen Folge. Dann zu was anderem wieder für den Moment. Danke, Dirk. Danke, Lars, dass ihr dabei wart und bis demnächst.
Danke, dass ihr dabei sein wünscht.
Danke, ciao.